Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Österreich wählt Ende des Monats und so wie es aussieht, könnte die FPÖ wieder Rekordwerte einfahren. Und das trotz all der Skandale, die diese Partei schon aufgeführt hat. Stichwort Ibiza oder Kurzaffäre. Politiker dieses Formats spielen eine wichtige Rolle im neuen Roman der österreichischen Schriftstellerin Petra Hartlieb. Freundalwirtschaft heißt das Buch und ich freue mich, gleich mit ihr darüber zu sprechen. Vorher treffen wir aber einen Landsmann von ihr, den Literaturnobelpreisträger Peter Handke. Er war gestern in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, um die digitale Version seiner Notizbücher zu feiern. Als Peter Handke mal gefragt worden ist, was er eigentlich ständig in sein Notizbuch kritzelt, da soll er selbst ironisch geantwortet haben: mein persönliches Epos. Fast 300 solcher eben des Literaturnobelpreisträgers liegen im Deutschen Literaturarchiv Marbach und dokumentieren, was Handke seit den 70er Jahren jeden Tag beschäftigt hat, was er unterwegs oder auch zu Hause erlebt hat. Gedruckt gibt es diese Notizbücher nur in einer knappen Auswahl des Autors, aber digital sind jetzt fast alle zugänglich und diese Edition wurde gestern in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften im Beisein des Autors vorgestellt. Gerd Brendel war für uns dabei.
Mit einem Mal steht er im Saal der Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Peter Handke, der Großmeister der deutschen Literatur. Fast unscheinbar, hellgrauer Anzug, der Schlapphut in der Hand, als einziger Ausweis exzentrischer Weltläufigkeit. Seine zweite Ehefrau, die französische Schauspielerin Sophie Semain am Arm. Heitere Familienfeierstimmung mit Verlagsvertreterinnen und Bekannten aus dem Literaturbetrieb statt ehrfürchtigem Raunen. Für die Ehrfurcht sorgt dann Akademiepräsident Christoph Markschies in seiner Begrüßung.
Wie er nun eben als Klassiker der deutschen Literatur lange schon vor Stockholmer Ehren ins Leben von Menschen tritt.
Spätestens seit der Uraufführung von Handkes Stück Publikumsbeschimpfung 1966 prägt der Schriftsteller deutsche Literatur, deutsches Theater, deutschen Film und Diskussion über die öffentliche Rolle eines Intellektuellen. Zuletzt, als die Verleihung des Literaturnobelpreises vor 5 Jahren eine große Debatte auslöste, wegen Handkes einseitiger Parteinahme für Serbien im Jugoslawienkrieg. Aber davon kein Wort in der Lobrede gestern Abend. Stattdessen teilte Markschies mit dem Publikum rührende Gymnasiastenerinnerung.
Einmal gingen wir in die Aula. Obwohl auch vorher schon Theaterstücke gelesen worden waren, wurde nun zu spielen versucht. Publikumsbeschimpfung. Natürlich.
Dann haben die quasi Nachlassverwalter das Wort. Denn um den teilweisen Nachlass des großen alten Mannes geht es. Genauer um 75 Notizbücher aus den Jahren von 1976 bis 1990, die der Schriftsteller dem Literaturarchiv in Marbach überlassen hat, das gemeinsam mit der Österreichischen Nationalbibliothek Heft für Heft digital zugänglich macht. Die ersten 21 Notizbücher stehen jetzt auf einer Homepage bereit zum Durchblättern per Mausklick. Links die abfotografierten Originalseiten, rechts der transkribierte Text, dazu umfängliche Register. Das Ortsregister ist am ergiebigsten, denn Handke geht es vor allem um eins, um die
Erstellung des Raums durch Sprache,
schreibt er 1978 in Klagenfurt.
Marktstände von oben gesehen, das Aufspannen der Sonnenschirme, das Krachen der Eierpakete.
Die atmosphärisch dichte Klagenfurter Marktbeschreibung liest Handkes Ehefrau, die Schauspielerin Sophie Semain. Vermutlich auf Wunsch des Ehemanns, dem die Veranstalter ehrfurchtsvoll nachkamen. Denn Semains Akzent macht es nicht einfach, dem Text zu folgen. Und dann steigt der Altmeister selbst auf das Podium. Wie es ihm denn damit ergehe, nach so langer Zeit diese Texte zu hören, fragt Ulrich von Bülow vom Deutschen Literaturarchiv.
Das hat mich so angeflogen, ne? Und das war, es ging um irgendwas, das zu festzuhalten, ne?
Ob es Handke damals auch darum ging, seine Beobachtungen für das zukünftige Lesepublikum festzuhalten, das Tagebuch quasi als Tarnung für den literarischen Metatext, das würde man gerne erfahren, aber Fehlanzeige. Als Ulrich von Bülow zaghaft auf Handkes Verhältnis zum ehemaligen Jugoslawien und Serbien zu sprechen kommen will, lenkt seine österreichische Kollegin Katharina Pektor schnell ab.
Bitte, du hast vorhin das Notizbuch noch rausgeholt gehabt. Würdest du uns noch was vorlesen aus deinem Notizbuch?
Die Stelle darf Pektor selbst aussuchen.
Ah, Goethes Geburtstag, 28. August. Ah ja, Rabindranath Tagore. Gott seufzte. Warum verlässt mich mein Diener, wenn er mich suchen geht?
Ein bisschen Mystik, ein bisschen Trivialprosa.
Nur keine Gottsuche, ne? Und ein Horoskop von mir. Wenn Sie im Paar leben, steht Ihnen eine sehr schöne Periode bevor.
Da schmunzelt der Großschriftsteller altersmilde und mit ihm das Publikum. Glücklich dann doch, den verehrten Schriftsteller von einer sympathisch privaten Seite erlebt zu haben.
Gerd Brendel über die Vorstellung der digitalen Edition der Notizbücher von Peter Handke, die jetzt begonnen wurde und gestern in der Akademie der Wissenschaften in Berlin vorgestellt worden ist. Meine wunderbare Buchhandlung oder Sommer in Wien, so heißen die Bestseller der österreichischen Schriftstellerin und Buchhändlerin Petra Hartlieb. Angefangen hat sie aber als Autorin mit einer dreibändigen Krimireihe. Die hat sie damals mit dem Literaturkritiker Klaus-Ulrich Bielefeld geschrieben. Und jetzt ist sie quasi zu ihren Wurzeln zurückgekehrt und hat ihren ersten Krimi im Alleingang vorgelegt. Freundalwirtschaft heißt er und ich freue mich jetzt mit Petra Hartlieb in Wien verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen.
Guten Morgen, ich freue mich dabei zu sein.
Schreiben Sie eigentlich auch Notizbücher wie Ihr Landsmann Peter Handke?
Ja, ich schreibe auch Notizbücher, aber es sind eher so banale Dinge, die ich da reinschreibe, wie zum Beispiel Dienstplantausch in der Buchhandlung oder Geschenkpapier bestellen. Also eher so einkaufszettelmäßig. Und hin und wieder steht dann zwischen diesen banalen Dingen, stehen dann doch ein, zwei, drei Sätze, die ich dann vielleicht in ein nächstes Buch einbaue, aber nicht so, also nichts für Marbach.
Und stand da irgendwann auch mal die Idee, ich will mal wieder einen Krimi schreiben?
Die Idee, die war ganz lange in meinem Kopf und dann habe ich das irgendwann mal mit meinem Verlag besprochen, mit dem Dumont Verlag und dann haben die gesagt, ja, cool, wir wollen einen Krimi, aber es muss ein cooler österreichischer Politkrimi werden.
Und bevor wir da einsteigen,
war ich am Start.
Ja, und bevor wir da in die Feinheiten einsteigen, müsste man vielleicht mal für alle, die uns zuhören und die jetzt die Feinheiten des Österreichischen nicht so kennen, klären, was ist denn mit Freundalwirtschaft eigentlich gemeint?
Ja, das ist, ich glaube, bei euch in Deutschland heißt das Vetternwirtschaft. Mein Mann kommt aus dem Schwäbischen, der heißt Vetterlewirtschaft. Ich hatte dieses Freundalwirtschaft, dieses Wort immer von Anfang an im Kopf und habe eigentlich gedacht, dass mein deutscher Verlag das niemals durchwinken wird, weil das ja ein sehr österreichisches Wort ist. Aber meine Verlegerin meinte damals, nee, das ist toll, das ist ein super Titel, das nehmen wir, weil die Deutschen, die wissen, was es bedeutet. Also sie finden Freundalwirtschaft total trollig, weil das klingt ja so nett österreichisch und das haben die Deutschen ja so gern. Aber sie wissen natürlich trotzdem, was es bedeutet und sie wissen auch, dass es eigentlich nichts Gutes ist. Und deswegen war das der perfekte Titel und so war der Arbeitstitel eigentlich auch dann auch schon der fertige Titel des Buches.
Und er führt auch mitten hinein um das, was es da geht. Das ist ein sehr unterhaltsamer und spannender Fall, den Sie da erzählen, der richtig tief in die Abgründe der österreichischen Politik führt. Ich versuche mal so ein bisschen was zusammenzufassen. Also die Ermittlerin heißt Alma Oberkofler, die ist neu in Wien, die ist wegen so einem Fall von sexueller Belästigung dorthin versetzt worden und schon ihr erster Fall macht gleich richtig große Schlagzeilen. Da liegt nämlich der Minister für Tourismus und Landwirtschaft tot am Designer-Glastisch in seiner Penthouse-Wohnung und dann taucht sie da eben ab in diese Politkaste und begegnet bald einem Kanzler im Designeranzug und da muss man schon irgendwie gar nichts mitgekriegt haben, wer da nicht an Sebastian Kurz und Co. denkt. Waren denn Ibiza und die Kurz-Affäre auch so Inspirationsquellen für dieses Buch?
Ja, auf jeden Fall. Also seit Ibiza ist ja die österreichische Innenpolitik in sehr internationalen Blickwinkel auch gezogen. Es ist natürlich so, dass man das auch ganz schnell wieder vergessen hat, wie man jetzt auch an den zu erwarteten Wahlergebnissen sehen wird. Und mir ist es eigentlich damals so gegangen, ich hatte knapp nach Ibiza mit einem anderen Buch von mir eine Lesereise durch Deutschland und habe eigentlich da, ich glaube, es war damals mit Sommer in Wien, ein historischer Roman, und ich hatte da eigentlich ganz wenig Gelegenheit, über diesen historischen Roman zu reden, weil alle wollten etwas von mir über österreichische Innenpolitik hören. Und alle wollten von mir erklärt haben, wie denn das in Österreich so ist und warum das in Österreich so läuft, wie es läuft. Und da ist eigentlich so ein bisschen schon der Grundstein geschaffen worden, dass ich mir gedacht habe, eigentlich könnte man mal sich eine Geschichte ausdenken, die diese Dinge, die so im Laufe der Zeit passieren, einfach in einen Roman verpacken. Das Skurrile war, dass ich das Exposé abgegeben habe vor längerer Zeit schon und immer wieder dann Dinge passiert sind, die ich mir vorher ausgedacht habe.
Das
klingt jetzt sehr skurril, aber ist so.
Und es ist auch schon erstaunlich, fand ich, es ist mir beim Lesen nochmal so überdeutlich klar geworden, was für ein arger Männerverein das doch auch ist, der da an den Schalthebeln der Macht sitzt. Trotz Quote und Kanzlerinnen oder Präsidentinnen in aller Welt oder auch einzelnen Frauen in Führungspositionen. Hat Sie das auch nochmal überrascht?
Ja, es ist einfach, in Österreich sagt man so schön, das ist die Buberlpartie heißt das bei uns. Also das sind sozusagen einfach die Jungs, die sich das untereinander ausmachen. Und das ist zwar inzwischen eine andere Generation an Jungs, aber es sind immer noch die Jungs. Früher waren es die alten weißen Männer, inzwischen sind es die Buberl, wie wir in Österreich sagen, also eben die Jungs. Und es gibt sogar es gibt ja diese diversen veröffentlichten Chats, auf die ich ja auch immer wieder zurückgegriffen habe in meinem Buch. Und da gab es sogar mal einen Chat, ich weiß jetzt nicht mehr genau von wem, ein Zitat: Wir brauchen eine steuerbare Frau. Also das ist ein Originalzitat irgendeines österreichischen Politikers. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, ob das der Kurz dem Herrn Schmidt geschrieben hat oder umgekehrt, aber das ist Tatsache. Das ist einfach so. Die machen sich's nach wie vor aus untereinander.
Aber Sie haben diesem Männerverein ganz tolle Frauenfiguren entgegengesetzt, finde ich. Zum Beispiel eben die Kommissarin Alma Oberkofler. Die hat auch eine sehr traumatisierende Vorgeschichte. Ihre Schwester ist in der Kindheit verschwunden, der Fall nie aufgeklärt. Sie ist deshalb Polizistin geworden. Wie wichtig ist denn für diese Figur diese schwere Last, die sie da mit sich rumschleppt?
Also für die Figur, glaube ich, ist sie sehr wichtig. Sie war vor allem für mich als Autorin sehr wichtig, weil ich habe diese Figur der Alma Oberkofler sehr lange nicht gut fühlen können. Also ich hatte schon wirklich sehr viel geschrieben, habe dann auch Feedback von meiner Verlegerin bekommen, die mich gelobt hat für die Geschichte und für die Spannung und hat dann aber auch irgendwie gemeint, was ist mit dieser Alma Oberkofler? Was treibt die an? Wie ist die? Ich spüre die nicht. Und mir geht es beim Schreiben auch immer so, ich brauche eine Geschichte zu den Figuren. Und manchmal muss die Geschichte gar nicht im Buch stehen, die muss in meinem Kopf sein. Aber bei der Geschichte war es wirklich so ein bisschen Magic. Ich bin zufällig, wir können dann ja gleich nachher noch müssen über Costa Rica reden. Ich war in Costa Rica und ich konnte nicht schlafen und ich saß da am Strand mit einem Notizbuch, sind wir wieder bei Handke, ich hatte keinen Laptop mit. Und plötzlich ist mir die Geschichte, diese Kindheitsgeschichte dieser Alma Oberkofler eingefallen, wie aus einem kostarikanischen Sternenhimmel. Und ich bin eigentlich keine, die Schreiben als sowas Magic oder Esoterisches betrachtet, dass mich jetzt die Muse küsst. Ich finde, Schreiben hat sehr viel mit Handwerk zu tun. Aber da war es wirklich so, ich bin da gesessen und ich wusste plötzlich, warum wird eine Frau Polizistin, obwohl ihre Eltern ganz was anderes vorhatten, sie aus einem ganz anderen Haus kommt und was treibt sie an? Mhm. Und dann habe ich diese Geschichte ein bisschen wie im Fieber ins Notizbuch geschrieben. Das waren dann wirklich 15 Seiten und das ist jetzt der Prolog des Buches und ich freue mich sehr über die Geschichte, weil das einfach eine Figur zeichnet, die ein bisschen Tiefe hat.
Und sie ist auch gegen das Klischee, denn sie ist nicht so eine schlecht gelaunte, einsame Wölfin, wie oft die Kommissarinnen in Krimi. Sie hat sogar eine gut funktionierende Fernbeziehung zu einem sehr sympathischen finnischen Mathematiker. Und auch die andere Hauptfigur weiblicher Art ist, fand ich, eine faszinierende Figur. Jessica, die Freundin oder Verlobte des Mordopfers, ist auf der Flucht und die landet dann tatsächlich in Costa Rica und da hilft ihr auch eine tolle Frauenfigur. Ist es eigentlich ein Frauenroman, dieses Freunderwirtschaft?
Das würde ich jetzt so nicht labeln, sonst kaufen es ja wieder keine Männer. In dem Augenblick, wo Frauenroman steht, kaufen es ja keine Männer. In dem Augenblick, wo Politkrimi draufsteht, kaufen es dann doch auch die Männer. Nein, aber es ist, glaube ich, einfach, ich kann einfach am besten über Frauen schreiben, weil ich finde, Frauen, die die spannenderen Personen, sage ich jetzt einmal. Und es ist ja sehr oft so, auch in der Realität, dass Frauen dann den Karren wieder aus dem Dreck ziehen. Und so ist es ein bisschen in meinem Buch natürlich auch, die einfach ein bisschen tiefer gehen mit der ganzen Psychologie und so. Das sind die Frauen in meinem Buch. Und das kann man jetzt als Zufall nennen, aber ich glaube, es ist einfach meine Art zu schreiben.
Wenn wir nochmal auf den Politikbetrieb zurückschauen, um den es geht in dem Roman, habe ich mich gefragt, wie haben Sie da recherchiert? Also haben Sie nochmal diese ganzen Skandale aufgearbeitet und hatten Sie da auch Beratung? Weil da kann man ja wahrscheinlich auch gar nicht alles verwenden, was da so aufs Tapet kommt.
Also der Krimi hatte eine relativ lange Genese. In dem Augenblick, wo ich beschlossen habe, darüber zu schreiben, habe ich mir natürlich ganz viele Notizen gemacht. Und im Grunde hatte ich jetzt keine, wenn Sie darauf anspielen, Geheiminformationen. Also ich kenne weder irgendwelche Whistleblower aus dem Ministerium, noch bin ich mit Investigativjournalisten total eng befreundet, die mir geheime Sachen erzählen. Ich bin eine aufmerksame Verfolgerin der öffentlichen Medien. Also ich lese Zeitungen, ich höre Radio, ich schaue Nachrichten und im Grunde habe ich eigentlich alles, was immer wieder so aufgepoppt ist, was dann schnell wieder verschwindet, mir gemerkt und aufgeschrieben und irgendwie eingebaut. Recherchiert habe ich allerdings sehr viel, wie der Betrieb funktioniert. Also da hatte ich durchaus sehr viele Berater und Beraterinnen und das Tolle ist ja, wie viele vielleicht wissen, ich habe ja eine Buchhandlung und ich stehe auch nach wie vor in dieser Buchhandlung. Und in so eine Buchhandlung kommen natürlich unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichsten Berufen, die man sonst ja nicht kennenlernen würde. Wenn man Arzt ist, lernt man auch so Leute kennen. Und ich bin einfach eine, die merkt sich, was arbeitet jemand, was kann jemand. Und ich bin gnadenlos im Fragen, können Sie mir helfen, kannst du mir helfen, kann ich dich was fragen? Und da hatte ich wirklich sehr viele Menschen, die ich halt gefragt habe, wie ist eigentlich das Protokoll in so einem Ministerium? Wenn ein Minister stirbt, was passiert dann? Welches Prozedere passiert? Wie ist die Polizeiarbeit? Gehen die, also wie arbeiten die? Arbeiten die dann durch, so wie im Tatort, wo sie dann 48 Stunden nicht schlafen, weil sie einen Fall aufklären? Also ich wollte einfach ganz viel an realem Leben da reinbringen und da habe ich sehr, sehr viel recherchiert. Das Politische steht eigentlich alles in der Zeitung.
Und Sie haben sich auch wieder selbst mit reingeschrieben. Die Buchhändlerin, die kommt in all ihren Büchern vor. Die Buchhandlung ist im Haus, wo die Kommissarin wohnt. Ist das schon so eine Art Running Gag in Ihren Büchern?
Das ist ein Running Gag in meinen Büchern, genau. Meine Verlegerin sagt auch immer, es muss immer eine Buchhandlung vorkommen. Es ist auch so, dass natürlich ich habe nicht so wahnsinnig viel Zeit zu recherchieren, weil ich habe ja sehr viel Politisches recherchiert. Ich habe ja auch noch einen anderen Job, nämlich den in der Buchhandlung zu stehen. Und natürlich nehme ich dann an Lebenswelten das, was ich kenne. Also natürlich könnte die Kommissarin jetzt auch mit einer Radiologin befreundet sein, aber da kenne ich mich halt einfach nicht so gut aus. Und bei Buchhandlung weiß ich einfach, wie das funktioniert. Ich weiß so ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, nach 20 Jahren Buchhandlung, wie Buchhändlerinnen ticken. Und wer weiß, vielleicht kriegt die Buchhändlerin ja in einem der nächsten Fälle nochmal einen größeren Auftritt. Also als Figur ist sie zumindest jetzt mal angelegt.
Und da habe ich es rausgehört, in einem der nächsten Fälle. Denn Sie lassen so ein paar Fäden da offen rumliegen, also geht's weiter.
Auf jeden Fall. So eine Figur wie die Alma Oberkofler erfindet man nicht ganz mühsam, um einen Roman darüber zu schreiben. Und ich glaube, dass die österreichische Politik noch sehr viel hergibt für weitere Fälle dieser beherzten Kommissarin.
Ich freue mich, nochmal der Alma Oberkofler und ihren Kollegen zu begegnen. Petra Hartlieb, Dankeschön für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Viele Grüße nach Wien. Und der Roman Freundalwirtschaft ist beim Dumont Verlag erschienen, hat 414 Seiten und kostet 18 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Caroline Höchtl aus Dachau. Ich habe gerade das Buch City of Girls von Elizabeth Gilbert ausgelesen. Ich habe das Buch schon zum zweiten Mal gelesen, weil ich das echt liebe. Es geht um eine Frau in den 40er Jahren hauptsächlich, aber dann auch später 70er, 80er. Ich würde sagen, es ist eine persönliche Weiterentwicklungsgeschichte. Also es geht so darum, wie sie als naives, junges Mädchen mit 19 nach New York kommt und da auch in so eine Gesellschaft reinkommt, die ja auf eine Art und Weise Freiheit gibt, aber auch nicht so ganz gut tut, weil sie so naiv ist. Und wie sie da einfach dann später viel selbstbewusster wird. Also Elizabeth Gilbert hat ja auch Eat, Pray, Love geschrieben und ich finde eigentlich das schöner. Ja, also würde ich auch auf jeden Fall nochmal lesen.
Caroline Höchtl liest in Dachau den Roman City of Girls von Elizabeth Gilbert. Aus dem amerikanischen Englisch hat Britt Somann-Jung das Buch übersetzt. Erschienen ist es als Taschenbuch beim Fischer Verlag für 12 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Für uns Pilzsammler beginnt ja bald die schönste Zeit des Jahres. Wenn das Wetter mitspielt, dann schauen bald Steinpilze und Maronen aus dem Laub. Und was dann in der Erde zurückbleibt, wenn man die Pilze schön vorsichtig abschneidet, das sind die Hyphen, das feine Gewebe, das jetzt auch den Titel für einen Roman abgibt von Luise Meyer. Katharina Teutsch hat dieses Buch für uns gelesen. Ich habe mich als erstes gefragt, ist das jetzt so eine Art Pilzbuch in Romanform?
Ja, das ist vielleicht so eine Art Pilzkochbuch für neue Formen des Sozialen. Also so kann man es vielleicht sagen. Die Autorin schreibt auf ihrer Website, es würde sich um eine semi-utopische Sozialfiktion handeln. Semi-utopisch, weil es sich ja um eine Zukunftsvision handelt, die uns spätestens seit der Pandemie und dann mit dem Krieg in der Ukraine ziemlich nahe gerückt ist. Also was passiert eigentlich mit uns, wenn es kein Klopapier mehr gibt oder wenn es keinen Sprit mehr gibt oder wie jetzt eben hier im Roman, wenn der Strom ausfällt. Wie rücken die Menschen angesichts der Krise dann zusammen? Wie organisieren sie sich? Und da hat Luise Meyer eben keine dystopische Antwort drauf, nach dem Motto, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, sondern eine utopische, nach dem Motto, lasst uns zusammen kreativ werden. Lasst uns das Soziale neu denken. Und zwar mit Hilfe von Pilzen, um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen. Denn im Pilz steckt, oder in diesen Hyphen des Pilzes, steckt die Antwort auf viele soziale Fragen.
Das klingt für mich als Pilzfreundin schon mal sehr gut. Aber jetzt hat ja diese Luise Meyer vor 6 Jahren, 2018, schon mal ein Essay bei Matthes und Seitz, wo jetzt auch der Roman erschienen ist, veröffentlicht in der Reihe Fröhliche Wissenschaften. Sie ist auch als linke Aktivistin unterwegs. Geht es darum auch in dem Roman? Das klang ja schon so ein bisschen danach.
Ja, sie bleibt auf jeden Fall bei ihrem Thema. In ihrem Essayband, da ging es ihr als Kind von Eltern, die nach der Wende von einem dritten Weg geträumt haben und dann von der kapitalistischen Raubkatze so nach und nach vertrieben wurden aus ihren utopischen Nischen. Das spielt sich alles in Ostberlin ab. Und da setzte die Tochter als linke Aktivistin damals an. Zum einen sagte sie, also inzwischen sagen das viele, aber 2018 war es noch einigermaßen originell. Das Proletariat ist nicht tot, sondern nur umgezogen. Und zwar einerseits in die südliche Hemisphäre, wo meistens Frauen und Kinder unseren westlichen Modehunger stillen. Und andererseits wohnt das Proletariat jetzt im Herzen unserer Dienstleistungsgesellschaft, wo sich die Leute mit Achtsamkeitskursen und so weiter gegen die Härten des kapitalistischen Konkurrenzkampfs rüsten. Im Roman stoppt ein Stromausfall jetzt diese Dynamik, eine gewisse Maya, die hat den Auftrag, das Land zu bereisen und herauszufinden, wie die Leute sich in der Stromkrise sozusagen organisieren. Da soll sie Protokoll führen und dieses Wissen dann in einer Enzyklopädie zusammenführen. Und bei dieser Reise lernt sie so allerlei Menschen kennen. Junge, alte Menschen aus der Aufbauphase des Sozialismus, aber auch ehemalige Flüchtlinge aus den Jahren 2015 und fortfolgend. Also der Roman spielt in der wirklich ganz nahen Zukunft. Im Grunde schon im nächsten Jahr geht's los. Wir treffen in diesem Roman ostdeutsche Pilzfreaks, Aktivistinnen von der Mykofeministischen Internationale, Forscher einer amerikanischen Universität, die einen Pilz identifiziert haben, der Plastik fressen kann und so weiter und so fort. Also eine ganz muntere Gesellschaft.
Munter und ganz schön positiv klingt das erstmal. Ist das auch realistisch?
Also ja, positiv soll es auch sein, denn Dystopie ist ja im Moment, wenn wir die Nachrichten anmachen, eigentlich genug angesagt. Ob diese Utopie einer unentfremdeten Gesellschaft ohne Moderne, also ohne Strom sozusagen, nicht komplett naiv und sogar reaktionär ist, darüber wäre noch zu diskutieren. Das will ich der Autorin auch überhaupt nicht unterstellen. Aber ich finde es doch recht kühn, mit so einer Krise als Chanceperspektive sowohl die Narben der Nachwendezeit als auch die AfD-Stimmung im Land irgendwie so abzubügeln.
Ich muss doch noch mal auf die Pilze und diese Hyphen im Titel da zurückkommen. Spiegelt sich das auch noch irgendwie vielleicht in der Form? Hat das sowas Verzweigtes oder wie ist das gemacht?
Ja, das ist eher so episodenhaft erzählt. Und also diese Hyphen, nach denen der Roman ja benannt ist, das sind die Zellen von Pilzen, also so fadenförmige Vegetationsorgane. Und damit holen die Pilze sich alle nötigen Nährstoffe aus dem Wurzelwerk anderer Pflanzen. Und jetzt wird's interessant für diesen Roman. Pilze sind darin nämlich einerseits ganz konkret Nahrung. Denn in der nahen Zukunft, die Luise Meyer beschreibt, ist der Strom ja ausgefallen. Das heißt, alles, was uns heute so durchs Leben begleitet, gibt's dann praktisch nicht mehr. Also keine Smartphones, keine Autos, kein Fastfood und so weiter. Und jetzt wird Der regionale Pilz, der zum Beispiel in Vorpommern wächst, wo ein Teil des Romans spielt, interessant als Lebensmittel. Und dann wird der Pilz noch zum Sinnbild einer psychedelischen Erfahrung, in der plötzlich Dinge möglich werden, die eigentlich unmöglich sind. Stichwort Utopie. Und drittens ist der Pilz in diesem Roman eine soziale und politische Metapher, so ähnlich wie das Rhizom bei den französischen Philosophen Deleuze und Guattari. Die haben in den 70er Jahren das Rhizom, ist auch so ein Wurzelwerk bestimmter Pflanzen, als Metapher für nicht-hierarchische Organisationsformen benutzt. Und sowas Ähnliches macht Luise Meyer mit den Hüfen eben in ihrem Roman.
Und wie ist das so literarisch aufgelöst? Also wie gestaltet sie so Figuren und Handlungen?
Ja, jetzt kommen wir zum Problem dieses Romans, denn Luise Meyer erzählt zwar alle möglichen wirklich interessanten Lebensgeschichten und utopischen Splitter, kann man sagen, und das immer mit Wertschätzung, aber das bleibt alles irgendwie unorganisch. Diese Meyer zum Beispiel, die ist sowas wie eine embeddete Reporterin, die aufzeichnet, was sie sieht und hört, aber sie selbst entwickelt sich eigentlich nirgendwo hin. Man bekommt kein echtes Bild von ihr und man verliert auch die meisten Figuren dieses Romans schnell wieder aus den Augen. Ich hatte das Gefühl, diese Menschen und diese Gruppen des Romans, die hat Luise Meyer wahrscheinlich als Aktivistin, einfach als Mensch wirklich selbst getroffen, mehr oder weniger zumindest. Und jetzt versucht sie, dem gerecht zu werden, bleibt aber, was die Romanform dann betrifft, doch sehr auf der Oberfläche hängen. Es ist ein bisschen so eine Aneinanderreihung und das hat mich dann am Ende doch weniger interessiert, als es vielleicht sollte.
Katharina Teutsch über den Roman Hüfen von Luise Meyer, erschienen beim Berliner Verlag Mattes und Seitz. 303 Seiten hat das Buch und es kostet 25 Euro. Manchmal, wenn man irgendwo unterwegs ist und sich ein bisschen verloren fühlt, dann kann ein Besuch in einer guten Buchhandlung ziemlich aufmunternd sein. Mir geht's zumindest so und überhaupt haben ja Buchhändler eigentlich gegen jedes Leid das richtige Mittel im Regal stehen. Ich vermute auch Mike Altwicker von der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wiel ist so ein Seelenapotheker. Hallo Herr Altwicker, schön Sie zu sprechen. Kennen Sie das, dass da so Leute wie ich das manchmal auf Reisen mache, in die Buchhandlung kommen und da so herumlungern und eigentlich so ein bisschen Ansprache suchen?
Ja, genau. Also eine Buchhandlung ist ja sowieso, ich dachte immer, das ist so ein Kulturknotenpunkt, wo man sich eigentlich hinbegibt, um erstmal einen Austausch zu erleben und in zweiter Linie erst, um was zu kaufen. Und wenn das in der Buchhandlung funktioniert, dass die Leute da gerne hinkommen, um über Dinge zu reden und gleichzeitig dann auch über Literatur, dann finde ich, ist die Buchhandlung der perfekte Ort.
Und was wäre denn jetzt von Ihren heutigen Empfehlungen für welches Zipperlein gut?
Naja, also das erste Buch, was ich mitgebracht habe von Aresu Weitholz, das wäre was für Menschen, die vielleicht über ihr eigenes Leben nachdenken möchten oder die auf der Suche sind nach irgendwas. Aresu Weitholz, die ist für mich eine ganz große, ist schon ihr dritter Roman, den ich lese und das hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass ich finde, dass ihre Texte rein zur Poesie sind. Das liegt vielleicht auch daher, dass sie Lyrikerin ist, dass die Songtexte geschrieben hat, unter anderem für Lindenberg, für Adel Tawil, für Grönemeyer. Und das merkt man auch diesem neuesten Roman Hotel Paraiso, der bei Mare erschienen ist, an. Es geht um eine junge Synchronsprecherin, die heißt Frieda. Und der versagt bei der Aufnahme zu einem Film, versagt er die Stimme. Ihr Freund, der weiß nicht so richtig Rat und der entdeckt dann in den Kleinanzeigen die Suche einer Hoteliersfrau aus Portugal, von der Algarve, die eine Hotelzitterin sucht für die Zeit zwischen den Jahren. Und da fährt Frieda alleine hin. Die Aufgabe klingt ja jetzt erstmal einfach. Sie ist da alleine mit dem Hotelhund, dem Hausmeister und so ein paar Handwerkern, die da rumarbeiten. Aber in ihrem Kopf fangen Fragen an zu gären. Also warum hat mir die Stimme versagt? Und sie sucht nach Lösungen, während sie da am Strand spazieren geht, während sie aufs Meer blickt, während sie kocht. Und ihre Gedanken, die gleiten auch so ein bisschen in die Vergangenheit ab. Und wir erleben eine Kindheit in Niedersachsen. Und es ist dann so dieses Wechselspiel, mal Niedersachsen, mal Portugal. Das spielt an der Dorftankstelle. Da erlebt sie die glücklichste Kindheit, die man sich vorstellen kann. Vielleicht bis zu dem Tag, wo sie begreift, dass sie eigentlich nicht dazugehört. Und das ist es. Ein Buch über Heimat, über Familie. Ja, so wie eine gute Gartenparty jetzt vielleicht noch bei den schönen Tagen im September. Man hört im Kopf immer das Lachen von irgendeinem markanten Menschen, der irgendwo im Garten sich auffällt. Man hört leise Musik und ja, man muss es einfach lesen, dieses Buch.
Also ein Buch für alle, die über ihr Leben nachdenken wollen und gerne mögen, wenn jemand gut schreibt. Aresu Weitholz, Hotel Paraiso, erschienen im Mare Verlag. Und das nächste Buch fand ich schon mal total interessant. Frau Magnussons Kunst, die letzten Dinge des Lebens zu ordnen, heißt das. Und die Autorin Margareta Magnusson, habe ich gelesen, sagt über sich, sie sei zwischen 80 und 100. Also ist das vermutlich ein Ratgeber der besonderen Art.
Ja, aber das Spannende daran ist, finde ich, dass es ein Buch ist für junge Menschen, für alte Menschen, für Männer und Frauen, für Lebensbejahende, für Traurige, für Menschen, die ihr Leben selber sortieren wollen oder aber auch für Menschen, die vielleicht das Leben von jemand anderem sortieren müssen. Es gibt in Schweden so eine Tradition, die wir in Deutschland nicht kennen. Ich hoffe, ich spreche das richtig auf. Das heißt Döstätning. Das ist die Kunst, sich von Wesentlichem nicht zu trennen und Unwesentliches loszulassen und auch zu überlegen, was möchte ich irgendwann mal meiner Nachwelt hinterlassen? Also möchte ich, dass Familiengeheimnisse, Liebesbriefe von mir, Tagebücher, möchte ich, dass das weitergegeben wird? Oder ist das so persönlich, dass das mit mir aus der Welt verschwinden soll. Und dieser Frage geht Margareta Magnusson nach. Die ist 17 Mal in diesen 80 bis 100 Jahren umgezogen. Sie ist also eine Frau, die weiß, dass man sich immer wieder trennen muss. Und sie sagt, das Leben wird leichter. Also natürlich, man wirft ja irgendwie auch Ballast ab. Man soll Freunde dazu einladen. Also Menschen, die emotional nicht an den Dingen hängen, sondern die einfach mit einem neutralen Blick da drauf gucken. Und das erzählt sie mit kleinen Zeichnungen versehen. Die ist nämlich Grafikerin in diesem wunderschönen, auch haptisch wunderschönen Buch. Und ich bin schockverliebt in Margareta Magnusson und auch in dieses Buch und würde es am liebsten jedem Menschen in meinem Freundeskreis in die Hand drücken und sagen, lies es.
Also das scheint gegen alles zu helfen, Frau Magnussons Kunst, die letzten Dinge des Lebens zu ordnen, beim Fischer Verlag erschienen. Und dann haben Sie noch einen Thriller ausgesucht von Horst Eckert, Nacht der Verräter. Ich lese auch gern manchmal so Thriller, um mich vom Alltagstrotz so ein bisschen abzulenken. Genau. Ist das dafür eine gute Medizin?
Dafür ist das perfekt, weil Horst Eckert, und deswegen ist er vielleicht auch der beste Polit-Thriller-Autor, den wir in Deutschland aktuell haben, weil er es schafft, mit dem letzten Satz beim Leser noch eine Reaktion auszulösen, und zwar ein Entsetzen. Und das ist vielleicht die Kunst, die nur er so beherrscht. Es geht um einen jungen Polizisten, der heißt Max, der hat gerade geheiratet, eine Frau, die er noch gar nicht so lange kannte. Und als die nach einem Hollandurlaub wieder zurück nach Hause fahren, da hat sie das Gefühl, dass ihnen ein weißes Auto folgt. Dann ist das auf einmal verschwunden. Aber irgendwas ist mit Julia, so heißt die Frau, an diesem Tag passiert. Denn 3 Tage später, als Max Bruder seinen Geburtstag groß feiert, ein Grillfest, da ist die Frau einfach verschwunden. Keiner hat gesehen, wie sie gegangen ist. Sie hatte gar kein Auto dabei. Sie ist nicht mit der Straßenbahn gefahren. Max macht sich sofort auf die Suche. Julia ist einfach wie vom Erdboden verschluckt. Und nach 24 Stunden geht er, selber ja Polizist, zu seiner Dienststelle und sagt, wir müssen meine Frau suchen. Und die machen ihm eigentlich gar keine Hoffnung. Denn wenn ein Erwachsener verschwindet, dann kann er das ja theoretisch auch freiwillig gemacht haben. Es gilt es erstmal herauszufinden. Und jetzt könnte man glauben, Horst Eckert erzählt eine Beziehungsgeschichte. Tut er aber nicht, denn als Max gerade die Polizeiwache verlassen will, da kommen 2 Kripo-Beamte auf ihn zu und erklären ihm, dass sie das Gefühl haben, dass seine beiden Brüder, auch Polizisten, in den Kokainhandel verwickelt sind in NRW. Und jetzt wird es richtig spannend, denn Horst Eckert ist auf eine Sache gestoßen, von der ich vorher noch nie gehört habe, und das ist die MOKRO. Die MOKRO ist eine mafiöse Verbrechereinheit, die aus den Niederlanden zu uns geschwappt ist, die mit Kokain handelt. Und gekonnt, wie immer gekonnt, setzt Horst Eckert diese private Geschichte neben diesen Polit-Thriller, und man legt es echt nicht aus der Hand. Es ist ein Page-Turner, und wie ich schon gesagt habe, selbst beim letzten Satz hat man noch Gänsehaut.
Also Nacht der Verräter, ein heißer Tipp von Mike Altwiger. Nacht der Verräter von Horst Eckert, beim Heine Verlag erschienen. Und ich sage mal danke, Mike Altwiger, für diese Empfehlung. War schön, mit Ihnen zu plaudern. Bis bald.
Ich danke. Tschüss.
Tschüss.